Ich lese den Text zur Predigt aus 1. Mose 15, 1 bis 6. Nach diesen Geschichten begab es sich, dass des Herrn Wort an Abram in einem Gesicht erging. Fürchte dich nicht, Abram, ich bin dein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Abram aber sprach, O Herr, Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe? Erbe meines Hauses, aber dieser Eliezer von Damaskus ist. Und Abram sprach weiter, siehe, du hast mir keinen Samen gegeben, und siehe, ein Knecht, der in meinem Hause geboren ist, soll mein Erbe sein. Aber des Herrn Wort geschah zu ihm, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der von dir selbst kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so soll dein Same werden. Und Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Der Glaube Abrahams entzündet sich in der Dunkelheit und in der Verzweiflung. An diesem Punkt sind wir in der Abraham-Reihe angekommen. Der Hunger in Ägypten hatte Abraham dazu gebracht, ganz kuriose Dinge zu entscheiden in seinem Leben. Und wir haben die Not mitbekommen, die er hatte. Und nun ist es so, dass Abraham eigentlich gar nicht so recht den Kopf hochbekommt aus seinem Kummer, aus seiner Sorge. Er weiß nicht, wie das so weitergehen soll. Gott hat schon so viel geredet, aber eigentlich ist genau das Gegenteil passiert in seinem Leben. Gott spricht uns Menschen an in unserer Schwachheit, manchmal in unserer Krise, die wir haben. Und er tut dies, damit wir ganz sicher nicht denken, wir können alles aus eigener Kraft bewerkstelligen. Gott führt gerade die, die er lieb hat und die zu ihm gehören, in manches Schwierige hinein, damit wir wieder ganz neu diese Glaubenskraft erleben, wie sie Abraham hier auch in diesem Text dann letztendlich erlebt. Trotzdem, Abraham reicht's eigentlich mit den Niederlagen in seinem Leben. Herr, kann es nicht ein bisschen weniger sein? Wie habe ich doch geglaubt, jahrzehntelang inzwischen, dass ich Vater werde, dass ich ein eigenes Kind habe und nichts ist passiert, Herr. Und so kommt er hier in die Klagerei hinein. Herr, was willst du mir schon schenken? Was willst du mir schon geben? So redet Abraham in aller Offenheit Gott an. Wir merken, wie viel Verzagtheit hinter dieser Formulierung auch steht. Abraham möchte ja gerne mit Gott leben, aber er hatte nicht den Eindruck, dass Gott ihm in den Dingen seines Lebens so geholfen hat, sondern er fühlt sich verlassen, vielleicht auch vergessen, und eigentlich ist eine Menge Dunkelheit in seinem Leben da. Und jetzt kommt Gott zu Abraham und fängt neu an zu reden. Hier steht am Anfang von Kapitel 15, dass es ein Gesicht ist, ein Traum, eine Art Traumdarstellung, die er so empfängt, so ein Geschehen, was Abraham empfängt. Und Gott redet eigentlich sehr freundlich zu Abraham. Und er sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild. Ich bin der ein Schild vor dir hält, damit die bösen Pfeile in deinem Leben abgehalten werden, dass sie dich letztlich nicht strecken können und unfähig machen zu leben. Bin ich eigentlich laut genug? Ich frage mal ganz kurz nach. Bin ich verstehbar? Ja, Deutsch rede ich auch, müsste eigentlich klappen. Also Abraham ist an dieser Stelle angelangt, dass Gott sehr freundlich zu ihm redet. Und dass der Herr sagt, ich bin wie ein Schild in deinem Leben. Ich hindere das, was dich letztlich dann wirklich da niederbringen kann. So redet Gott zu ihm. Und diese Zuwendung Gottes ist schon einzigartig und trifft Abraham in der Tiefe. In der Tiefe seiner Resignation, ja. Aber wie Gott jetzt anfängt zu reden, das ist schon klasse. Und das entspannt. Allein, dass Gott mich doch nicht vergessen hat. Allein, dass er der Herr ist, der sich jetzt einen Weg findet, wieder neu auch zu meinem Herzen zu reden. Und doch kann er diese Klage doch so durchaus ein bisschen weiter fortführen. Herr, ich habe geglaubt an die Dinge, die du in meinem Leben gesetzt hast. Und jetzt ist aber schon der Erbe bestellt für all das, was ich habe. Ist mein eigener Knecht, der Eliezer aus Damaskus. Der wird mal all das hier erben, was entstanden ist. Und so redet der Abraham mit Gott und er provoziert für meine Begriffe Gott ein Stück. Ja, er redet so, dass er ihn herausfordert. Sagt, Mensch, Herr, all das, was sich jetzt so darstellt, das vergeht sowieso und das, was du gesagt hast, wird so nicht kommen. Aber Gott lässt sich nicht abhalten, sich Abraham doch mit aller Freundlichkeit und mit einem ganz großen, tiefen Angenommensein zu begegnen. Und er sagt abends oder nachts, Abraham, sieh doch zum Himmel. Und was siehst du? Ja, Sterne. Oder Gott sagt, sieh die Sterne am Himmel. Kannst du sie zählen? Und wer diese sternklaren Himmel kennt im Vorderen Orient, das muss ein sehr imposantes Erleben sein. Abraham kennt diese Wunder, wenn man einfach in diesen klaren Sternenhimmel hineinguckt. Und so viele Nachkommen wirst du haben. Und das sagt Gott erneut. Und Abraham, er glaubt Gott. Er ist inzwischen in den Jahren. Wir würden echt sagen, er ist auf dem Weg zum Opa oder ist ein Opa. Ja. Und jetzt fängt Gott neu an zu reden. Du wirst ein Kind haben und das wird der Grundstein sein dafür, dass ich mir ein Volk erwähle in dieser Welt. Und dieses Wunder wird in der ganzen Welt zur Sprache kommen, immer und immer wieder. Und jetzt heißt es, dass der Abraham Gott glaubte. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Vergessen wir nicht, dass der Glaube des Abraham angefochtener Glaube ist, Glaube, der wirklich durch die Krise geht und dass er jetzt sich an den Schöpfungswerken Gottes einfach erfreuen darf und gleichsam das Reden Gottes begreift, dass er sieht, wie stark Gott ist, wie allmächtig Gott ist. Und all das spielt sich bei Abraham ab. Und Abraham glaubte Gott und das wird ihm jetzt zur Gerechtigkeit dazugerechnet. Ein Blick in diesen Bereich hinein, ein zweiter Punkt, gerecht sein vor Gott. Wenn Gott etwas anrechnet, dann registriert er es so, dass es dann auch unauslöschbar ist. Wenn er es dem Abraham in dem Fall nicht mehr anrechnet, dann ist das auch in Ordnung, dann ist das geschehen, dass Abraham zu ihm kommen darf, dass der Weg frei ist. Und Gott sagt zu Abraham, du bist auf dem richtigen Weg. Niemand soll sich unterstehen und das in Abrede stellen. Abraham liegt wieder richtig in den Augen Gottes. Durch dieses Urvertrauen, diesen Glauben, den Abraham jetzt Gott gegenüber wieder bekundet. Mir fällt hier auf, dass es nicht in erster Linie bei Abraham an der Stelle darum ging, dass er sein Versagen in Ordnung brachte, seine Sünden in Ordnung brachte. Von dem wird ja auch eine ganze Reihe berichtet. Das scheint hier erst an zweiter Stelle wichtig zu sein. Und die Gerechtigkeit, die der Abraham hier vor Gott bekommt, die kommt aus seinem Glauben an Gott als solchem, seinem Vertrauen. Und das begeistert anscheinend Gott, dass er Abraham so annimmt. Und nicht, dass Abraham sagt, ja, es stimmt ja, ich bin kein perfekter Mensch und ich habe die und die Sachen wirklich total falsch gemacht. Und jetzt bringt das alles in Ordnung und dann ist alles in Ordnung. Das ist nicht die Gerechtigkeit, die an dieser Stelle gemeint ist, sondern die Gerechtigkeit, die uns den Zugang wieder zum lebendigen Gott gibt. Das ist klasse, ne? Wie freundlich Gott redet, wie er uns zieht auf seinen Weg. Und wenn er Glauben bei uns findet, dann ist der Weg frei Gott gegenüber. Ist das nicht herrlich? Dass Gott nicht zuallererst uns alles immer anrechnet, was falsch gelaufen ist oder unsere Altlasten. Das spielt gar keine Rolle, sondern Gott fängt genau an der Stelle an, wo die Gerechtigkeit, die vor ihm gilt, dass der Weg wieder freigemacht wird, dass wir von unserem Herzen glauben können, Gott, du bist doch da, du bist doch ein lebendiger Gott. Und dieses Glauben können, das ist das Wunder, was hier passiert. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Im Psalm 17, Vers 3 steht, du hast mein Herz geprüft, mich des Nachts besucht, du hast mich durchforscht. Das formuliert an dieser Stelle der König David, passt aber auch hier, glaube ich, ganz gut zu Abraham, dass Gott schon uns ansieht, uns auch natürlich prüft und durchforscht. Und dann, ich rufe zu dir, sagt David, denn du, Gott, wirst mich erhören. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede. Ja, wie das auf einmal so ist, dass ich zu Gott wieder rufen kann, reden kann und dass Gott meine Rede hört, dass er sein Ohr gibt und meine Rede hört. Das ist eigentlich die Gerechtigkeit, die entsteht, dieser Zugang zu Gott. Und nicht dieses Perfektsein und dieses Abhaken, das hast du richtig gemacht, das hast du falsch gemacht, das bringe ich in Ordnung. Das ist bei Gott gar nicht hier an der Stelle das Erste. Sondern dieses Kommen wie ein fröhliches Kind zu Gott und weiß, ich darf auch kommen mit all dem, was mein Leben ausmacht. Der freie und unverkrampfte Zugang zu Gott, weil Gott sich das wünscht, dass wir von Herzen kommen und zu ihm reden, wie Kinder zu Eltern reden, wenn sie wirklich sehr viel Vertrauen haben. Gott schafft selbst den Zugang zu ihm. Den können wir uns nicht durch Leistung irgendwie erkämpfen. Das geht nicht. Gott selber schafft den Zugang, indem er auch den Glauben dann nimmt von dem Abraham und sagt, ja, das trifft. Komm doch, Abraham, und hab eine tiefe Beziehung zu mir. Gott schafft den Zugang zu ihm selbst. Das ist so die Frage, ob man so Zugang immer so zu den Dingen bekommt. So im Alltag, im Krankenhaus gibt es bestimmte Abteilungen, da kriegt man gar keinen Zugang zu. Ja? Wenn man keine Autorisierung hat, dann darf man da gar nicht rein. Kommt man auch gar nicht rein. Sicherheitsgelände der Bundeswehr, da kommt man gar nicht rein, wenn man keinen Zugang hat, wenn man nicht autorisiert ist. Tresorräume der Banken. Hä? Warum ist die Bank in England so sicher? Weiß das jemand? Weil die kein Fenster hat. Da kommt man nur rein, wenn man die richtige Karte hat, den richtigen Ausweis. Sonst der Zugang ist da und dann darf ich da rein. Ja? Oder für Kinder im Lehrerzimmer, wenn der Lehrer mich mit reinnimmt, ja, dann kriege ich Zugang. Aber alleine ist schwer. Ne? Da komme ich nicht rein, das ist verschlossen, der Raum. Und Gott schafft selbst den Zugang zu ihm. Das macht es hier deutlich, was Abraham erlebt in seiner Lebenskrise. Und er nimmt letztlich gerne an. Abraham lässt sich wieder neu rufen, auch von diesem freundlichen Gott. Und jetzt geht's weiter in ein Bundesgeschehen hinein, das so atemberaubend wird. Ich lese einmal kurz die Verse 9 und 10 aus dem Kapitel 15. 1. Mose 15, 9 und 10. Und er sprach zu ihm, bringe mir deine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte solches alles und zerteilte es mitten voneinander und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Jetzt kommt ein erster wichtiger Teil in dem Bund, den Gott mit Abraham macht und wo wir in der heutigen Zeit wirklich viele Erklärungen brauchen, damit wir das ein Stück verstehen können, was hier passiert. Es ist die Stunde gekommen, da Gott seine Zusage durch eine außerordentliche Handlung beeidet. Denn beide großen Verheißungen waren bislang nicht eingetreten, dass Abraham und Sarah ein Kind bekommen und dass Gott dann ein Land gibt, den Nachkommen Abrahams, und ein Volk Gottes sich erwählt und dieses Land diesem Volk gegeben wird. Beides hat Abraham nicht erlebt. Und jetzt wählt Gott die Form eines Bundes, um den Abraham, dem Glauben an beide Verheißungen, die in der Zukunft liegen, jetzt auch wirklich zu ermöglichen. Dieser Bund ist jetzt von Gottes Seite her eine ganz wichtige Handlung. Halten wir fest, der Glaube, der sich auf das Wort der Verheißung verlässt, der bedarf auch eines Zeichens, damit dieser Glaube auch bestätigt wird. Und genau das passiert hier. Eine Kuh, eine Ziege und ein Widder werden getötet und in der Mitte zerteilt. Und die Teile werden gegeneinander gelegt, sodass in der Mitte ein kleiner Spalt bleibt. Die beiden Tauben werden wahrscheinlich dann als Opfertiere nur getötet und am Rand hingelegt. Die werden nicht zerteilt. Und jetzt kann man ein wenig rätseln. Gott, was hast du vor mit dieser Zeichenhandlung? Gott, wie kann man das jetzt verstehen, dass diese drei Tiere, diese prächtigen Tiere, dass die geopfert werden? Und was passiert jetzt? Verse 17 und 18. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da rauchte ein Ofen und eine Feuerfackel fuhr zwischen den Stücken hin. An dem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Samen habe ich dieses Land gegeben, von Fluss Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Ja, als die Sonne untergegangen war, da rauchte ein Ofen und eine Feuerfackel fuhr zwischen diesen geteilten Körpern der drei Tiere hindurch. Man sah richtig, wie ein Ofenrauch am Anfang, so beschreibt Abraham das, und dann wie ein Feuer so dahin durchgeht. Und als ob Gott hier sagt, dass Abraham so gewiss sein darf, dass beide Verheißungen geschehen werden. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es so, als ob er selber hier sozusagen fast geopfert würde, als ob Gott hier einen Eid, so sagen das hier verschiedene Ausleger, als Gott hier einen Eid ausspricht. Ich gebe mein eigenes Leben, wenn das nicht passiert. Denn bei jemand anders kann Gott ja nicht spüren. Er ist der Höchste und die höchste Autorität. Es ist etwas sehr Geheimnisvolles hier bei diesem Bund, den Gott mit Abraham macht. Und etwas, was wir von unserem Denken auch ganz sicher nicht ganz ausloten können. Aber es scheint hier so zu sein, dass Gott selber einen Eid spricht und sagt, bei ihm selbst soll das passieren. Und wenn das nicht passiert, dann passiert das Geschehen, was du hier siehst. Dass die Tiere hier nicht mehr leben und dass sie zerteilt sind. Also eigentlich ein Riesenerweis der Treue Gottes. Dass Abraham sich auf die Treue Gottes verlassen kann. Dass Gott bei sich selber, bei seinem eigenen Leben dafür bürgt und einsteht. Abraham glaubt das. Die Menschen, die können aufgrund der Naturgesetze nur sagen, das wird nicht mehr passieren. Nicht? Auch Sarah ist nicht mehr die Jüngste, geht nicht mehr. Das weiß jeder. Und Abraham glaubte Gott. Ist das nicht stark? Und dieser Glaube an Gott, der führt jetzt, dass dieser Bund, den Gott macht, der kommt von Gottes Seite her, weil Abraham nicht ein gleicher Bundespartner sein kann. Aber dieser lebendige Gott, der greift ein und er sagt, jawohl, ich stehe zu dir. Und das, was ich gesagt habe, das wird in deinem Leben auch passieren. Meine Gnade wird in deinem Leben durchtragen. Und dein Leben wird von meiner Gnade her gestaltet werden. Und so macht Gott diesen Bund mit Abraham. Eine ganz heilige Situation. Eine Situation, die wir heute sagen, Mensch, Herr, muss da so viel mit Opfertier sein, mit Blut und so. Aber Gott hat das zeichenhaft genommen. Und zerreißt Gott sich nicht selber auch, wenn man Jesus Christus am Kreuz sieht? Macht Gott das nicht selber, dass er sagt, ich bin das Opfer? Und sagt, wenn ich mich für euch opfere, dann schreckt doch auf und nehmt dieses Opfer an. Und durch diese Annahme Jesu Christi am Kreuz haben wir ja auch Zugang zu dem großen Gott. Der Bund, den Gott mit Abraham macht, ist ganz stringent führend, ganz geradlinig führend zu dem, was Jesus Christus mit uns eigentlich vorhat. Dass wir auch einen Bund haben dürfen. Und dass Gott selber sich diesmal zum Opfer gemacht hat. Ganz anders. Dass er stirbt. Dass Gott Mensch geworden ist und er stirbt in Christus für uns. Christus war nicht nur ein ganzer Mensch, das ist nicht wahr. Er ist von Gott gekommen und er hat eine doppelte Existenz, dass er Gott ist und Mensch zugleich. So bekennen wir es im Glaubensbekenntnis. So ist es in der Urgemeinde ganz deutlich. Und Gott hat sich hingegeben, geopfert, damit wir in diesen Bund eintreten können, den er selber gemacht hat auf Golgatha. Und das erinnert mich natürlich sehr stark daran, was Abraham hier erlebt mit dem lebendigen Gott. Das hat Christus in einer noch viel deutlicheren Weise ausgeführt. Und durch Christus soll es heißen, seid doch gewiss, dass Gott euch angenommen hat, dass der Zugang frei ist. Das hat das Kreuz, denke ich, für uns erbracht, diesen Zugang zum lebendigen Gott. Ein Blick vielleicht nochmal auf dieses Bundesgeschehen. Das Hin- und Herfahren dieser Feuerflamme zwischen den Tierstücken, ja, weist ja letztlich darauf hin, dass das vielleicht eine Strafe sein könnte. Wenn das nicht passiert, wozu Gott sich festgelegt hat, dann würde das so als Strafe kommen. Dass dieses heilige Geschehen, was da passiert, wo Gott auch sagt, wenn ihr das glaubt und annimmt, dann verlasst euch da drauf. Und es wird passieren. Und die andere Seite ist, dass Gott sich da so doll festgelegt hat. In einer ganz großen Art und Weise. Und wenn nicht, dann würde er es quasi mit seinem eigenen Leben garantieren. Dass Gott so einen Bund macht mit uns Menschen. Dass er in Jesus Christus so einen Bund macht mit uns. Dass er alles für uns Menschen bereitgestellt hat, damit wir ja sagen, Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich wieder mal auch mich vergessen vorkomme, wenn viele Dinge nicht geklappt haben. Und dass der Glaube neu entsteht, wie bei Abraham. Dass Abraham diese Freundlichkeit Gottes angenommen hat. Ja, Herr, du bist doch Gott, auch wenn ich vieles nicht kapiert hatte. Und wenn viele Not einfach da ist. Aber ich vertraue dir. Gott, du machst das. Und so dürfen wir hier an dieser Stelle merken, wie jetzt Gott weitergeht mit Abraham. Dass er diesen Bund mit ihm geschlossen hat und dass ein Glaubensbund ist, der bestehen bleiben soll. Der Gültigkeit hat im Leben von Abraham. Ja. Amen.